Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigttext hören wir heute als Wort Gottes miteinander und lesen wir Offenbarung 4, die Verse 1 bis 11. Der Apostel Johannes schreibt: Und nach diesem sah ich, und siehe, eine Tür geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, die mit mir redete, sprach: Komm hier herauf, und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Sogleich war ich im Geist, und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war von Ansehen gleich einem Jaspisstein und einem Sardion, und ein Regenbogen war rings um den Thron, von Ansehen gleich einem Smaragd. Und rings um den Thron sah ich 24 Throne, und auf den Thronen saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern und auf ihren Häuptern goldene Siegeskränze. Und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner. Und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer gleich Kristall. Und inmitten des Thrones und rings um den Thron vier lebendige Wesen, voller Augen vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen, und das zweite lebendige Wesen war gleich einem jungen Stier, und das dritte lebendige Wesen hatte das Angesicht wie das eines Menschen, und das vierte lebendige Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Und die vier lebendigen Wesen hatten, eines wie das andere, je sechs Flügel, und sind ringsum und inwendig voller Augen, und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen: Heilig, 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 Herr Gott Allmächtiger, der da war und der da ist und der da kommt. Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt in alle Ewigkeit, so werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt, und den anbeten, der in alle Ewigkeit lebt, und werden ihre Siegeskränze niederwerfen vor dem Thron und sagen: Du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen, und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, die Predigt heute habe ich mit dem Thema überschrieben: Der Thron der Macht. Der Thron der Macht. In dieser Formulierung steckt zweimal der bestimmte Artikel in der Einzahl: Der Thron der Macht. Es gibt und gab viele Throne auf dieser Welt. Ob wir heute von Washington über Berlin nach Moskau bis hin nach Peking gehen oder die EU-Zentrale in Brüssel ins Visier nehmen oder die der UNO in New York, oder ob wir in der Geschichte zurückgehen über den mächtigen Preußenkönig Friedrich I. oder den in Glanz und Gloria herrschenden Ludwig XVI. Bis in die Antike. Es gab viele Throne auf dieser Welt. Aber der heutige Sonntag, der heutige Festtag mit seiner Botschaft sagt uns: Es waren alles nur Trönchen. Es waren alles nur Trönchen. Selbst Nebukadnezar saß nur auf einem solchen Trönchen. Und das ist interessant, denn Nebukadnezar hat die Schau, die uns im Buch Daniel überliefert ist, dass Gott ihm selber bestätigt in der Offenbarung: Du bist das goldene Haupt aller Reiche der Welt, die noch kommen werden. Das heißt im Klartext gesprochen, Nebukadnezar bekommt von Gott selber gewissermaßen verbrieft und versiegelt: Er selber ist der größte Herrscher, der auf der Erde ist und jemals auf dieser Erde sein wird. Das ist schon was. Gott sagt ihm: Du bist größer als Kyros, der Herrscher der Meter und Perser, der nach dir kommen wird. Größer als die Griechen, als Alexander der Große, der ein Weltreich hatte bis an den Ganges. Größer als Rom mit seinen Cäsaren. Du bist der bedeutendste all dieser mächtigen Herrscher. Aber dann zeigt Gott dem Nebukadnezar, dass er doch nur auf einem Trönchen sitzt. Er lässt ihn irre werden, er lässt ihn den Verstand verlieren. Seine Minister müssen ihn aus dem Verkehr ziehen, wie ein wildes Tier haust er in den Gärten seiner ausgedehnten Palastanlagen. Und Gott zeigt ihm, ohne mich bist du gar nichts. Ein Fingerschnipp und deine ganze Macht ist pulverisiert, von dir genommen. Und Gott zeigt damit, alle Geschicke dieser Welt werden und wurden nicht in Washington, nicht in Babel, nicht in Brüssel, nicht in New York entschieden, sondern auf dem einen Thron der Macht, der im Himmel ist. Es gibt nur einen wirklichen Herrschaftsthron im Himmel und auf Erden. Es gibt nur eine wirkliche Macht im gesamten Universum. Und jedes Jahr, liebe Geschwister, ist ein Feiertag in besonderer Weise da, uns als Gemeinde Jesu und als Kinder Gottes vor diesen Thron der Macht zu stellen. Und das ist das Himmelfahrtsfest. An Himmelfahrt geht es ja nicht vorrangig darum, dass Jesus die Erde verlassen hat. An Himmelfahrt geht es darum, dass Jesus sich zu Rechten des Vaters auf den Thron der Macht gesetzt hat. Und das ist dann ja auch das Thema der ganzen Offenbarung, immer wieder der Blick auf diesen Thron und das Lamm mitten auf dem Thron. Im Laufe eines Jahres steht ja noch so viel anderes vor uns. Manches gebärdet sich groß und gewaltig, anderes bezaubernd und verführend. Wieder anderes bedrückend und beängstigend. Und gerade die Themen der Offenbarung sind ja gewaltige Ereignisse, die sich groß und furchteinflößend vor uns stellen. Man erschrickt Kapitel für Kapitel, was alles auf die Welt noch zukommt. Das ist geeignet, uns Furcht und Schrecken einzujagen. Von großen Nöten ist die Rede, von Naturkatastrophen, von Kriegen, die die ganze Menschheit betreffen, von nie dagewesener Verführung und Verfolgung der Gemeinde Jesu. Und am vergangenen Sonntag haben wir gehört, wie weit diese Verführung schon mitten ins Herz der frommen Gemeinden vorgedrungen ist und vielerorts bereits die Herrschaft übernommen hat. Dass das geschieht, kann uns nicht wundern. Die biblische Endzeitprophetie und Offenbarung reden eindeutig davon. Aber, und das ist das Thema des heutigen Gottesdienstes, bevor die Offenbarung zu diesen Ereignissen kommt, stellt sie uns vor den Thron der Macht. Und nicht von ungefähr kommt genau hier in Kapitel 4 genau das, was da kommt. Denn in Kapitel 4, mit Kapitel 4 und den folgenden Kapiteln beginnt dann die Zukunftsschau der Offenbarung. Bis dahin hatten wir die Einleitung und die 7-Cent-Schreiben an die Gemeinden. Aber ab jetzt wird Johannes und mit ihm uns gezeigt, was in Zukunft geschehen wird auf dieser Erde. Und nun ist das eine in der Offenbarung ganz besonders wichtig. Die Offenbarung sagt nicht einfach, das und das wird geschehen. Sondern zuerst richtet sie immer den Blick auf den Himmel, beziehungsweise in den Himmel hinein, direkt in den Thronraum Gottes hinein. Und mit einem solchen Blick beginnt überhaupt erst die Offenbarung zukünftiger Ereignisse. Und wer die Offenbarung schon mal durchgelesen hat, und wir haben es ja besprochen, ausführlich im Bibelgesprächskreis und haben festgestellt, ein solcher Blick geschieht auch in der Wiederholung, dann immer und immer und immer wieder, immer wenn ein neuer Abschnitt der Ereignisse eingeleitet wird, beginnt es jeweils mit einem Blick auf Gott, auf seine Welt. Und damit wird veranschaulicht, was Vers 1 so sagt, und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Es ist erst wenige Sonntage her, da waren wir schon einmal bei diesem kleinen Wörtlein muss. Im Leben des Paulus sind wir dem begegnet, wie Gott ihm sagt, so wie du in Jerusalem mein Zeuge warst, so musst du mein Zeuge nun auch in Rom sein. Das göttliche muss. Und hier in diesem Zusammenhang, Vers 1 und im Zusammenhang dieser Thronschauen, wird gesagt, alles was auf dieser Erde geschieht, das geschieht nicht, weil irgendwelche Menschen und Mächte das so gewollt, geplant und durchgesetzt hätten. Es geschieht, weil es geschehen muss. Wir können das nicht wirklich verstehen. Wenn wir es logisch aufdröseln wollen, dann kommen wir in einen blinden Determinismus hinein, wo im Prinzip alles schicksalshaft abläuft wie eine aufgezogene Uhr. Diesen blinden Determinismus, diese blinde Schicksalshaftigkeit lehrt uns die Bibel so nicht. Aber sie lehrt uns, dass in allem Wollen und Planen und Tun von Menschen am Schluss doch nichts anderes geschieht als Gottes Plan und Gottes Wille. Das ist größer als unsere Vernunft, begreifen können wir es nicht, aber zur Kenntnis nehmen. Es geschieht nichts anderes als Gottes Wille. Dazu gehört auch die Aussage Jesu, als er im zweiten Verhör vor Pilatus steht. In diesem zweiten Verhör antwortet Jesus ihm nicht mehr. Und Pilatus ist darüber verwundert und sagt zu Jesus: Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen? Und jetzt kommt eine ganz wichtige Antwort Jesu. Was sagt Jesus ihm darauf? Ganz genau. Du hättest keinerlei Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Und dann die zweite wichtige Frage: Wer hat Pilatus die Macht gegeben über Jesus? Kleines bisschen schwieriger, aber nicht unbeantwortbar. Ganz einfache Frage eigentlich, wenn man nachdenkt: Wer hat die Macht über Jesus gegeben? Es kann nur einer sein. Das kann nur der Vater im Himmel sein. Im ersten Moment kann man politisch denken: Gut, Pilatus hat die Macht vom römischen Kaiser. Kann aber in diesem Zusammenhang nicht gemeint sein. Der Blick geht weiter, auch das von oben deutet darauf hin. Von oben ist in der Bibel in der Regel immer der Hinweis auf den Schöpfer, der ganz oben sitzt. In diesem Falle kann sie niemals vom Kaiser in Rom verliehen sein, denn der Kaiser in Rom hatte auch keine Macht über Jesus. Sie kann nur von Gott, dem Vater, kommen. Mit seiner Antwort stellt Jesus sich und Pilatus die ganze Szene des Verhörs vor den Thron Gottes. Und er sagt dem Pilatus: Lieber Pilatus, was mit mir geschehen wird, das geschieht nicht, weil du es so entschieden hast oder irgendein anderer Mensch gewollt oder entschieden hat. Es geschieht so, weil es auf dem Thron der Macht so entschieden wurde. Es geschieht, weil es so geschehen muss zum Heil der Welt. Dazu gehört dann übrigens auch das Wort der Schrift: Seid untertan der Obrigkeit. Elberfelder übersetzt der staatlichen Macht. Das ist interpretierend richtig übersetzt, denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott. Und die Bestehenden sind von Gott verordnet. Wenn man das ernst nimmt, und wir wollen Gottes Wort ernst nehmen, dann schluckt man da. Jede Obrigkeit ist von Gott. Treiben wir diesen Gedanken auf die notwendige Spitze und fragen: Woher hatte Adolf Hitler seine Macht? Antwort: Von Gott. Dann bekommen wir auch Einblick in das viel diskutierte Problem, gerade um einen Adolf Hitler und an anderen Orten, des Tyrannenmordes. Ist es geistlich richtig und zulässig, einen furchtbaren Tyrannen, einen hunderttausendfachen Verbrecher gegen die Menschlichkeit zu ermorden? Auch unter Christen heißest diskutierte Frage, wenn wir bisher logisch mitgedacht haben, ergibt sich die Antwort von selber: Nein. Überraschend. Warum? Weil die Bibel sagt, ein Volk hat den Herrscher, den ihm Gott verordnet hat. Gott belohnt und stärkt ein ihm ergebenes Volk, indem er ihm eine gute, verständige, weise Obrigkeit gibt. Und Gott bestraft, demütigt und züchtigt ein Volk, indem er ihm eine grausame Obrigkeit gibt. Aber jede Obrigkeit, die gute und die verständige, ebenso wie die grausame, sind von Gott. Sagt Gottes Wort ausdrücklich, Jesaja 3,4. Dort lesen wir über eine Situation, in der Gott sein Volk strafen will. Er sagt: Dann mache ich junge Männer zu ihren Obersten und Mutwillige sollen über sie herrschen. Gott sagt ausdrücklich: Ich bestrafe ein Volk auch darin, indem ich ihnen schlechte Herrscher gebe, die dieses Volk zugrunde richten. Was ist der geistliche Weg? Im Blick auf eine schlechte Obrigkeit ergibt sich von der geistlichen Logik eigentlich jetzt wieder ganz selbstverständlich, Eine schlechte Obrigkeit ist eine Erziehungsmaßnahme Gottes. Die geistliche Antwort kann nur eine sein, dass das Volk die Hand Gottes darin sieht und Buße tut und umkehrt und den Herrn anruft und fleht und sagt: Herr, erbarm dich über uns, wir erkennen unsere Sünde, womit wir uns da selber eingebrockt haben, dass wir diese Obrigkeit von dir bekommen haben. Nun gib uns Kraft, die Situation auszuhalten, solange du sie uns verordnest, und gib uns den Geist der Buße, dass wir wirklich ganz und gar umkehren. Und dann wird Gott selber zur rechten Zeit das Schicksal auch wieder wenden. Ich dachte heute Morgen noch beim Durchlesen, es ist ja interessant, gerade bei Adolf Hitler, dass es den verschiedenen Attentätern nicht gelungen ist, ihn umzubringen, was eigentlich merkwürdig war. Aber von diesem Gedanken her ist es erkennbar, Gott selber, da schlucken wir nochmal, Gott selber hatte seine Hand drüber, es war noch nicht der Zeitpunkt. Und als die Zeit vor Gott gekommen war, erklärte Adolf Hitler Amerika in dem Größenwahn den Krieg und hat sich selber sein Ende in den Weg geleitet. Sieht man bis in die Gemeinde hinein, stelle ich immer wieder fest, wenn auch Gemeindeleiter grob ungeistlich über längere Zeit hin handeln und unbußfertig auf ihrem Weg bleiben, der Herr selber führt sie in die Überheblichkeit und sie sägen sich in der Überheblichkeit selber den Ast ab und bringen sich selber zu Fall, wenn der Herr dann die Hand zurücknimmt. Aber bis dato, wir haben nicht das Recht, selber entsprechend einzugreifen. Alle Obrigkeit ist von Gott. Natürlich im Rahmen einer Demokratie haben wir die Möglichkeit, sie abzuwählen. Ist uns ja dann auch das obrigkeitlich gegebene Recht. Es geht einfach darum, dass wir ganz intensiv begreifen, wie sehr die Aussage gilt, es ist der eine Thron der Macht und was auf dieser Erde geschieht, wird von diesem einen Thron der Macht ausgesteuert. Gott selbst entscheidet das alles und Gott selbst bringt es zur Ausführung. Alles, was auf der Erde geschieht, geschieht, weil es Gott so beschlossen hat. Das entbindet allerdings den Gewaltherrscher und auch nicht den Verführer in der Gemeinde von seiner Verantwortung. Das ist die Kehrseite. Sie sind trotzdem für alles selbst verantwortlich, was sie tun. Für uns, liebe Geschwister, ist diese Tatsache ein gewaltiger Trost. Und dieser gewaltige Trost steht auch im engen Zusammenhang mit dem wunderschönen Wort aus Römer 8, 28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das kann nur deshalb so sein, weil das Vorgesagte seine Gültigkeit hat. Es kann nur so sein, weil Gott vom Thron der Macht alle Dinge so steuert, dass sie denen, die ihn lieben, zum Besten dienen müssen. Dass Gottes Kindern alle Dinge zum Besten dienen, das muss so sein, das kann nicht anders sein, weil es auf dem Thron der Macht so entschieden ist. Ich staune übrigens dann immer wieder, sowohl wenn ich auf mein eigenes Leben schaue oder auch in der Seelsorge, wenn ich es bei anderen sehe, wie Gott ihr Leben führt. Da gibt es Situationen, die kommen uns im Moment schrecklich vor. Und im Nachhinein sehen wir, es musste so sein. Weil diese oder jene drastische Erziehungsmaßnahme Gottes nötig war, unser Leben an einem wichtigen Punkt wieder in Ordnung zu bringen. Vermute, dass es viele, vielleicht alle von uns schon mal so erlebt haben. Wir beten in eine ganz bestimmte Richtung. Wir flehen und bestürmen den Thron Gottes. Wir ringen von morgens bis abends und sagen: Herr, mach so und so, hol mich aus dieser Not raus. Und einige Zeit später kommt es ganz anders. Es kommt ganz anders, als wir es erbeten und erfleht haben. Die größte Katastrophe, die wir für möglich hielten, ist eingetreten. Und nochmal eine Zeit später stellen wir fest, es durfte gar nicht anders sein. Das, was wir erbeten haben, in unserer begrenzten Weisheit und Fehlerhaftigkeit, das hätte lediglich eine verhängnisvolle Entwicklung zementiert oder noch weiter vorangetrieben. Liebe Geschwister, was für ein Trost. Wir dürfen jeden Morgen aufwachen mit der Gewissheit, Gottes Auge wacht vom Thron der Macht über mir. Und er wird dafür sorgen, dass mir auch heute nichts anderes geschieht als das, was er mir in seiner väterlichen Liebe und Güte zugedacht hat. Es gilt für mich persönlich und das gilt ebenso für das große Schicksal der Völker. Die kommen hier wörtlich zwar gar nicht vor, Wir gehen in den Gedanken einen Schritt weiter, wohl aber im Bild des gläsernen Meeres. Wir lesen Vers 6, und vor dem Thron war es wie ein Meer, durchsichtig wie Glas. Manche Ausleger gehen aufgrund des Ortes davon aus, es wäre eine Entsprechung zum ehernen Meer im Tempel. Der Gedanke ist nicht völlig von der Hand zu weisen. Andere Ausleger sind der Überzeugung, dass das Völkermeer damit gemeint ist. In der biblischen Bildersprache steht das Meer immer wieder für das Völkermeer, für die heidnischen, gottlosen Völker der Welt im Unterschied zum einen Volk aus Juden und Heiden. Dieses Völkermeer wird als tosendes, als brausendes Meer beschrieben, etwa Jesaja 57, 20. Aber die Gottlosen sind wie das aufgewühlte Meer, denn es kann nicht ruhig sein und seine Wasser wühlen Kot und Schlamm auf. In neuen Schöpfung wird es deshalb kein Meer mehr geben. Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal gewundert habt. Offenbarung 21, 1 heißt's. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Was spricht dagegen, dass es im neuen Himmel Ozeane gibt? Eigentlich nichts. Ich könnte mir das gut vorstellen, dass es die auch wirklich gibt. Diese Stelle muss nicht dagegen sprechen, denn mit dem Meer sind die Völker gemeint, die Gottlosen. Die gibt es nicht mehr, denn dann sind alle in Christus, die dabei sind. Also haben wir wohl in diesem Meer vor dem Thron Gottes das Völkermeer zu sehen. Hier vor dem Thron Gottes aber ist es nicht aufgeschäumt und trüb. Hier ist es ruhig und gläsern. Warum? Die Völker sind ein brausendes und tobendes Meer, wenn wir sie aus unserem Blickwinkel betrachten, durch die Tageszeitung, durchs Fernsehen. Da sehen wir den Aufruhr in der arabischen Welt, wir sehen die Bomben, die in Tripolis einschlagen, wir sehen den Kachelmann-Prozess, wir sehen die Anschuldigen gegen Strauss-Kahn, wir sehen den ganzen Schmutz und Unrat, den dieses gottlose Völkermeer aufwühlt und ausschäumt. Und sehen es auch in der Gemeinde. Wie es der Judasbrief sagt, der über die Verführer in der christlichen Gemeinde sagt, wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande ausschäumen. Wenn wir hinschauen, wir sehen Wildheit toben. Vom Thron Gottes aus stellt sich das ganz anders dar. Für uns ist die Völkergeschichte voller Rätsel. Vor Gott ist sie durchsichtig und klar wie ein Kristall, so steht es wörtlich da. Klar wie ein Kristall. Denn Gott ist der Einzige, der die Wirren der Menschheitsgeschichte und der Völkergeschichte durchschaut bis auf den tiefsten Grund. Vor ihm braust und tobt nichts. Vor ihm liegt alles Geschehen der Völker ruhig und durchsichtig da, denn es geschieht alles genauso, wie es geschehen muss. So ist das Bild, steht für die unvorstellbare Souveränität, für die mit keinem menschlichen Wort beschreibende Überlegenheit Gottes. Tragisch, dass man auf diesen souveränen und überlegenen Gott noch heute nicht mehr hören will. Dachte zurück vor Jahren auf der Bundesgartenschau in München, bekam er gerade noch ein gemeinsames Plätzchen mit den Götzen der Weltreligionen. So schafft sich der Mensch seinen eigenen Untergang. Persönlich, europaweit, weltweit. Ganz anders geschieht dies im Himmel und in der Gemeinde Jesu. Wir gehen einen weiteren Schritt weiter zu den vier Gestalten, die inmitten des Thrones und rings um den Thron sind. Es sind mächtige, rätselhafte Wesen, die dem Thron der Macht am nächsten sind. Das griechische Wort für diese Wesen heißt Zoa, heißt nicht anderes als Lebewesen und beschreibt im Griechischen entweder Tiere oder Mischwesen, Rätselwesen, die weder Mensch noch Tier sind, schwer einzuordnen. Es sind wohl mächtige Engelwesen mit ihren Augen ringsum den sechs Flügeln und den Beschreibungen der Gesichter haben sie Ähnlichkeiten zu den Seraphim oder Cherubim. Die Ausleger streiten, welcher Gruppe sie wohl eher zuzuordnen sind. Muss uns heute hier nicht interessieren. Engel gehören aber wesensmäßig nicht zu Gott, sie gehören zur Schöpfung, zu den Werken Gottes, zur geschaffenen Welt. Und so sind diese vier Engelwesen wohl die höchsten Vertreter der Schöpfung am Thron Gottes. Und deshalb auch diese vier Gesichter, der Löwe, der Stier, der Mensch, der Adler, damit repräsentieren sie vier der edelsten und kraftvollsten Wesen der irdischen Schöpfung in der unmittelbaren Gegenwart des Herrn. Aber sie sind diesen Tieren nur ähnlich, sie sind viel gewaltiger. Es heißt, sie sind wie, nicht sie sind kein Löwe, kein Stier, sind wie, haben Merkmale davon, aber viel gewaltiger. Und außerdem, das ist der entscheidende Unterschied, sie werden hier nicht angebetet. Der Löwe wurde angebetet in Babylon, der Stier in Ägypten, der Mensch in der griechischen Antike und im modernen Humanismus wird er vergottet und zum Maß aller Dinge gemacht. Der Adler zierte die römischen Feldzeichen und den Bundestag. Aber hier werden sie nicht angebetet, hier sind sie nicht Repräsentanten irdischer Macht. Sie beten an den, der auf dem Thron sitzt. Und es ist interessant, liebe Geschwister, nur in dieser einen einzigen Funktion treten sie hier auf. Nur in dieser einen einzigen Funktion in der Anbetung Gottes. Und wir lesen, sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Da sie Merkmale der Engel einerseits irdischer Wesen andererseits haben, stellen diese Wesen offensichtlich ein Bindeglied zwischen der irdischen und himmlischen Schöpfung dar. Sie vertreten die Schöpfung in ihrer höchsten Form, die dem Schöpfer die ihm gebührende Ehre zukommen lässt. Da geschieht das, was eigentlich mit der ganzen Schöpfung geschehen soll und einmal im neuen Himmel, in der neuen Erde auch geschehen wird, wenn die Schöpfung ihr Ziel erreicht hat. Das ist hier schon Wirklichkeit. Die Schöpfung verehrt Gott. Zum anderen, wir kritisieren ja manchmal, so ein kleiner Nebengedanke, an den charismatischen Chorussen, dass die so wenig Inhalt haben. Immer das Gleiche gesungen wird. Auf die Dauer in allen Liedern muss das sicher auch nicht sein. Aber wir sehen, irgendwo ganz falsch ist auch wieder nicht. Wir wollen fair bleiben. Ganz unbiblisch ist es nicht, das Gleiche, die gleiche Anbetungszeile immer und immer wieder zu wiederholen. Die tun Tag und Nacht nichts anderes. Könnte man fragen, wird es dem himmlischen Vater nicht langweilig, Tag und Nacht zu hören, heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der Allmächtige? Nein, der da war und der da kommt und der da ist und der da kommt. Das dreifache Heilig gilt dem dreieinen Gott. Der da war und ist und kommt, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, liegen in seiner Hand. Und wir kommen zum Schluss nochmal drauf, er kommt. In dieses Lob Gottes stimmen die 24 Ältesten um den Thron mit ein. Sie sitzen um diesen Thron der Macht auf 24 weiteren Thronen. Sie verkörpern die Heilsgemeinde des Alten und Neuen Bundes. 12 für das Alte Testament, für die 12 Stämme Israels, 12 fürs Neue Testament, für die 12 Apostel der Gemeinde Jesu. Dass das sicher so zu verstehen ist, zeigt uns Offenbarung 21,12. Dort wird uns das himmlische Jerusalem beschrieben. Es hat 12 Tore, auf die die Namen der 12 Stämme Israels geschrieben sind, und die Mauer der Stadt hat 12 Grundsteine, darauf stehen die Namen der 12 Apostel, dann haben wir zusammen auch 24. Diese 24 Ältesten sitzen als Vertreter der erlösten Gemeinde auf Thronen und tragen goldene Kronen, wörtlich Siegesgrenze. Die Siegesgrenze derer, die das Ziel erreicht haben. Aber in Verbindung mit den Thronen sind sie eben auch Zeichen der Herrschaft. Sie wirken mit an der Weltregierung Gottes. Auch das dürfen wir trostvoll zur Kenntnis nehmen. Ich habe vorhin gesagt, wir können es nicht verstehen, logisch durchdringen, Gottes Handeln, dass alles genau nur so geschieht, wie es geschehen muss. Und wir sehen, da kommt noch ein Element hinein, auch die Gebete der 24 Ältesten, die sitzen auf Thronen. In der Offenbarung sehen wir die Heiligen, die Seelen der Märtyrer, die beten. Das wirkt auch mit. Erich Schnebel sagte, Gott handelt in seiner Weltregierung im engsten Zusammenhang mit der erlösten Gemeinde. Die Gottesgemeinde hat eine viel größere Regierungsgewalt, als die meisten ahnen. Wir sollten sie schon jetzt durch das Gebet tatkräftig einsetzen. Die Vertreter der Heilsgemeinde Alten und Neuen Bundes sitzen auf 24 Thronen um den Thron Gottes, auf Thronen. Allerdings sehen wir sie hier nicht bei der Fürbitte, auch hier sind sie ganz auf die Anbetung Gottes eingestellt. Sie fallen nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und stimmen ein in die Anbetung Gottes durch die vier mächtigen Engelwesen und beten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie sprechen: Herr, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. In unserer Neuwiedergemeinde hatten wir einen relativ stark liturgisch geprägten Gottesdienst. Das war nicht unbedingt meine persönliche große Liebhaberei, aber in der Feier des Abendmahls war ein Abschnitt aufgenommen, der direkt mit der Anbetung Gottes hier in Offenbarung 4 zusammenhängt. Da leitete ich als Pfarrer mit den Lobworten ein: Wahrhaftig, würdig und recht, billig und heilsam ist's, dass wir dir, heiliger Vater, heiliger Herr, allmächtiger Vater, ewiger Gott, alle Zeit und für alle Dinge Dank sagen durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und jetzt kommt der direkte Bezug zu unserer Szene: Durch ihn loben die Engel deine Majestät, die Himmel und aller Himmelkräfte preisen dich mit einhelligem Jubel. Mit ihnen lass auch unsere Stimme uns vereinend und anbetend ohne Ende Lob singen. Und dann antwortete die Gemeinde mit dem gesungenen: Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr Zebaoth. Voll sind Himmel und Erde seiner Herrlichkeit. Als ich dann irgendwann mal über Offenbarung 4 gepredigt habe, habe ich erst richtig den liturgischen Sinn dieser Sache verstanden. Wir treten damit ein in den himmlischen Lobpreis Gottes. Himmel und Erde berühren sich. Der Kreis derer, die vor dem Thron sind, die vier Wesen, die 24 Ältesten, die Menge der himmlischen Heerscharen erweitert sich um noch einen Kreis und wir treten mit dazu und stimmen ein in diesen Lobpreis, in die Anbetung Gottes. Und das ja natürlich nicht nur im Abendmahl, das gilt grundsätzlich für jeden Gottesdienst, überall wo zwei oder drei im Namen Jesu versammelt sind und Gott die Ehre geben. Da treten sie mit in diese Szene von Offenbarung 4 mit ein. Zusammen mit den vier Wesen, zusammen mit den 24 Ältesten beten wir Gott an. Anbetung ist die höchste Aufgabe der gesamten Schöpfung. Sie ist die höchste Aufgabe insbesondere der Gemeinde Jesu. Anbetung ist Gebet in seinem innersten Wesen. Das Lob Gottes als Zweck, freies Reden mit Gott. Das ist ja sonst immer das große Problem unserer Gebete. Wir wollen was vom Herrn. Es ist nicht zweckfrei. Da steht nicht Gott und seine Größe und seine Ehre im Mittelpunkt, sondern unser Wohlsein. Aber in der Anbetung geht es gar nicht um uns, da geht es nur um den lebendigen Gott. Und das muss auch bei aller Anbetung bedacht sein, dass sie bewusst nie als Instrument und verkappte Fürbitte rüberkommt. In dem Moment hat sie schon ihre ganze Bedeutung als Anbetung eingebüßt. Reden mit Gott als unserem Freund und Vater im vertrauten Zwiegespräch, in der schlichten Freude an seiner Gegenwart. Liebe Geschwister, ich vermute, es ist uns jeden Sonntagmorgen und an jedem Gottesdienst gar nicht hinlänglich genug bewusst, was es heißt, hier sein zu dürfen. In der Gegenwart des Herrn. Er ist mitten unter uns. Und übrigens, da hinein gehört auch das apostolische Glaubensbekenntnis. Da geht es ja nicht ums Aufsagen von dogmatischen Lehrsätzen. Es geht um das Lob Gottes. Das ist ein Ereignis, das ganz nah an dieser Thronszene liegt. Vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt bekennen und bezeugen wir den allmächtigen, dreieinigen Gott. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erden. Wir bekennen und loben, wer Gott ist, wie Gott ist und was er für uns getan und geschaffen hat. Also, das apostolische Glaubensbekenntnis ist nicht nur Bekenntnis, es ist Anbetung in seinem innersten und eigentlichsten Sinn. Und in dieses Lob Gottes, liebe Geschwister, wollen wir nun auch einstimmen mit einem weiteren Chorus, der sich inhaltlich ganz stark an Offenbarung 4,11 anlehnt: Du bist würdig, von uns zu nehmen. Ein Choral sagt: Gott loben, Das ist unser Amt und das dürfen wir miteinander tun.